Ambulant relevant. Der Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum neuen Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Herzlich willkommen zu Ambulant relevant. Mein Name ist Lars Menz, ich bin stellvertretender Pressesprecher der KVN und begleite Sie hier durch diesen Podcast. Wir wollen vor allen Dingen Sie als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ansprechen, als niedergelassene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Wir wollen an dieser Stelle über aktuelle Themen der ambulanten Versorgung in Niedersachsen sprechen, berufspolitische Themen diskutieren und über die Gesundheitspolitik informieren. Und wir starten heute mit dieser Pilotfolge im Oktober 2024 und wollen dann ab dem Jahr 2025 einmal im Quartal mit einer neuen Folge herauskommen. Und wir hoffen sehr, dass Sie Spaß daran haben, an unseren Themen und Interesse uns zuzuhören. Natürlich bin ich hier nicht alleine, sondern es wird jedes Mal ein interessanter Gast dabei sein. Den Start macht heute Thorsten Schmidt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVN. Und er hat auch ein ganz aktuelles Thema mitgebracht, nämlich die Reform des Bereitschaftsdienstes in Niedersachsen. Da soll sich im neuen Jahr einiges ändern. Aber Herr Schmidt, erstmal herzlich willkommen, bevor wir ins Thema einsteigen. Vielleicht können Sie sich noch mal ganz kurz vorstellen. Viele werden Sie kennen. Sie sind ja schon sehr lange dabei. Ich glaube, seit 30 Jahren sind Sie bei der KVN. Stimmt das?
Das stimmt. Guten Tag und herzlich willkommen auch von mir. Ja, ich bin seit fast 30 Jahren schon bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen angestellt, habe viele Bereiche schon betreut, habe auch schon einige Reformen mitgemacht. Die EBM-Reform 1996 war das erste, da sind wir nicht eingestellt worden, habe auch schon Bereitschaftsdienstreformen mitgemacht. Während der Corona-Pandemie war ich Hauptgeschäftsführer und bin jetzt seit knapp 2 Jahren Mitglied im Vorstand der KVN.
Und jetzt gehen Sie die nächste große Reform an, die Reform des Bereitschaftsdienstes. Ich habe es eben schon gesagt, Sie sind hier hauptverantwortlich eigentlich für dieses Thema, treiben das voran. Das Thema hat Fahrt aufgenommen in letzter Zeit. Die Vertreterversammlung hat es schon ausführlich diskutiert und auch schon verabschiedet. Das heißt, im 2025 wird es zu einigen Veränderungen kommen. Vielleicht können Sie am Anfang noch einmal sagen, warum wir überhaupt eine Reform im Bereitschaftsdienst brauchen. Wo drückt da eigentlich der Schuh?
Ja, der ärztliche Bereitschaftsdienst ist eine große Belastung für die Vertragsärzte und Vertragsärzte. Neben ihrer täglichen Arbeit in den Praxen muss eben zusätzlich in den sprechstundenfreien Zeiten, also über Nacht und am Wochenende, Bereitschaftsdienst geleistet werden. Das wird geleistet in den Bereitschaftsdienstpraxen, die an Krankenhäusern angesiedelt sind, oder im aufsuchenden Bereitschaftsdienst, im sogenannten Fahrdienst. Und hier werden sie an Orte gerufen, wo sie im Grunde gar nicht wissen, was sie da tatsächlich erwartet. Und dementsprechend ist diese Belastung sehr, sehr groß. Hier brauchen wir einfach eine Entlastung für die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Das ist aber nicht nur in Niedersachsen so, das ist bundesweit so. Und vor allen Dingen, das ist ein großes Niederlassungshindernis. Viele junge Ärztinnen und Ärzte sprechen uns immer wieder an und sagen, Niederlassung, ja, kann ich mir vorstellen. Aber solange diese Bereitschaftsdienstverpflichtung da ist, ist das schon eine Hürde, sich niederzulassen.
Und das ist Kritik, die Sie auch aus der Ärzteschaft erfahren, oder ist es eher eine gefühlte Einschätzung, die Sie haben?
Nee, das ist keine gefühlte Einschätzung. Das ist tatsächlich etwas, was insbesondere unsere Praxisberaterinnen und Berater an der Stelle immer wieder gesagt bekommen, wenn sie Ärztinnen und Ärzte suchen, die in die Niederlassung gehen. Also das ist wirklich ein realer Fakt.
Also ich stelle mir jetzt vor, es ist Samstagabend, ich habe Bauchschmerzen und die Bereitschaftsdienstpraxis, in die ich gehen könnte, die ist schon geschlossen. Wie ist es jetzt? Wie ist es heute? Wie kommt mein Fall zur Ärztin oder zum Arzt? Können Sie das noch einmal sagen?
Ja, also Sie rufen im Grunde die 116117 an. Das ist eine zentrale Rufnummer, die es seit etwas über 10 Jahren gibt. Vorher gab es immer noch Rufnummern sozusagen in jedem einzelnen Bereitschaftsdienstbereich, die man im Grunde in den Zeitungen nachlesen muss. Also das ist schon mal ein Vorteil sozusagen, dass es die einheitliche Rufnummer 116117 gibt. Da rufen Sie an, landen bei einem Dispatcher. Da werden Sie durchgefragt nach einem standardisierten medizinischen Ersteinschätzungsverfahren. So heißt das, ziemlich komplizierter Begriff. ESMED ist der Name. Dann wird geschaut sozusagen, ist da akute Hilfe erforderlich? Ist es möglicherweise sogar ein Rettungsdienstfall? Dann wird die 112 natürlich alarmiert. Oder ist es ein Fall, wo jetzt ein Arzt, eine Ärztin rausfahren muss und hinfahren muss? Und dann wird dieser Fall aufgenommen, wird weitergegeben an den Arzt, der in dem Bereich Dienst hat, und der fährt dann letztendlich diese Patientin, diesen Patienten an oder ruft eben auch schon vorher an. Das macht eben meistens Sinn, sozusagen sich vorher nochmal abzustimmen, wie ist die Situation, auf was muss ich mich einstellen. Das kann eben erfolgen, kann aber nicht in allen Fällen möglicherweise sein, weil man hin und wieder auch die Patientinnen und Patienten dann telefonisch nicht mehr erreicht.
Aber das hört sich doch erstmal ganz gut an. Sie haben aber natürlich eben schon die Belastungen der Ärztinnen und Ärzte angesprochen. Aber können Sie vielleicht das konkrete Problem noch mal etwas stärker herausarbeiten?
Das konkrete Problem ist, dass dieser Zugang, ich habe ihn ja eben gerade geschildert, über den Anruf bei der 116117 sehr, sehr einfach ist. Und über die letzten Jahre hinweg sind auch viele Bagatellerkrankungen, die angefragt werden. Bürgerinnen und Bürger kennen sozusagen das, ich nenne es immer das Amazon-Prinzip, alles zu jeder Zeit rund um die Uhr. Sie rufen an und erwarten dann im Grunde eine Rundumbetreuung auch in allen Fachdisziplinen, die es so gibt. Es gibt ja eben nicht nur die allgemeine hausärztliche Versorgung, es gibt ja durchaus auch augenärztliche, HNO-ärztliche, hautärztliche Versorgung. Dieser Anspruch ist in Teilen einfach da. Es gibt den Anruf und dann erwarte ich, dass innerhalb von einer halben Stunde, Stunde eine Ärztin, ein Arzt zu mir nach Hause kommt und meine Probleme betreut. Und dieser Aufwand, den die Ärztinnen und Ärzte damit betreiben, ist natürlich sehr, sehr hoch, weil sie dürfen nicht vergessen, die Ärzte und Ärzte müssen hinterher wieder in ihre Praxis oder am nächsten Tag oder nach dem Wochenende und wollen natürlich in der Praxis ihre Patientinnen und Patienten versorgen. Also sprich, um diese Rundumversorgung rund um die Uhr, die ist einfach nicht zu leisten.
Weil es ist auch, glaube ich, so, dass viele Ärzte auch viele Leerlaufzeiten dann haben an so einem Bereitschaftsdienst, wo dann eben auch nichts passiert und sie dort auch sitzen. Ist das auch ein Problem?
Das ist natürlich auch ein Problem. Sie wissen im Grunde nicht während der Bereitschaftsdienstzeiten, wann sie tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen. Wie es im Bereitschaftsdienst einfach so ist, der Name sagt es ja schon, müssen sie immer bereit sein. Und im Regelfall kommen dann die Anrufe dann irgendwann nachts um 2 oder nachts um 4 dann der nächste Anruf. Und dann sind sie eben gefordert, von 0 auf 100 zu sein und dann eben in den Dienst zu gehen und die Patientin und den Patienten zu versorgen. Wenn sie dann noch möglicherweise Bagatellfälle haben, wenn sie dann tatsächlich bei der Patientin, bei den Patienten ankommen, dann fragt man sich schon, warum muss das jetzt hier an dieser Stelle angeboten werden?
Genau, das ist dann eine sehr ärgerliche Situation. Aber darüber haben Sie sich ja jetzt Gedanken gemacht, haben viel diskutiert. Was sind jetzt Ihre konkreten Schritte für die Reform? Was haben Sie geplant?
Also wir brauchen nach wie vor natürlich eine Versorgung der Bevölkerung rund um die Uhr. Das ist gar keine Frage. Aber die Frage ist schon sozusagen, muss ich Ärztinnen und Ärzte in ganz Niedersachsen, und da haben wir aktuell bis zu 90 Ärztinnen und Ärzte gleichzeitig im Dienst, muss ich die tatsächlich überall vorhalten oder kann ich nicht andere Wege der Versorgung finden? Und unser Gedanke ist es jetzt hier, nach dem Anruf über die 116117, nach der Aufnahme des Behandlungsfalls, dann zunächst eine Telemedizin dazwischen zu schalten. Das heißt also, die Patientinnen und Patienten werden entweder telefonisch oder per Video mit einem Arzt, einer Ärztin in Verbindung gebracht und da wird das Problem miteinander besprochen, beziehungsweise möglicherweise eben einfach auch schon gelöst. Wir haben mittlerweile die Option, eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auszustellen oder ein elektronisches Rezept. Dementsprechend können aus unserer Sicht wahrscheinlich viele Fälle schon auf diesem Weg im Video abgearbeitet werden. Wir stellen jetzt schon fest, dass von den Besuchen, die angefordert werden über die 116117, rund die Hälfte nur in die Abrechnung kommt. Bedeutet, sie werden schon jetzt telefonisch abgearbeitet und wir gehen davon aus, dass wir diese Quote sogar noch erhöhen können, wenn wir eben mit Video und Telemedizin an der Stelle arbeiten können.
Und die Telemedizin, meinen Sie, ist ausreichend, weil der Arzt dann an dieser Stelle natürlich den Patienten nicht wirklich anschauen kann, nicht berühren kann. Ist das vielleicht ein Problem?
Das kann im Einzelfall natürlich ein Problem sein, aber wir sehen natürlich auch die telemedizinischen Einsatzmöglichkeiten auch jetzt schon in der regulären Versorgung tagsüber. Sie werden zunehmend genutzt. Wir haben es gerade in der Pandemie auch gesehen, wie gut sie genutzt werden können. Und wir werden aber auch zusätzlich noch einen Fahrdienst vorhalten. Das heißt also, wenn der Arzt, die Ärztin am Video oder am Telefon sagt, da muss doch schon noch mal jemand raufschauen, dann wird es einen Fahrdienst geben. Und da wird entweder eine nichtärztliche medizinische Fachkraft hinausfahren oder eben auch eine Ärztin, ein Arzt, die wir dann auch entsprechend beauftragen. Das hängt letztendlich von der Ersteinschätzung des Arztes in der Telemedizin ab.
Das heißt, im Regelfall, wenn der Fall nicht ganz so schwerwiegend ist, erster Schritt Videosprechstunde oder Telefon, zweiter Schritt, es kommt jemand rausgefahren, aber das ist dann keine Ärztin, kein Arzt.
Genau. So wird es sein. Wir haben so ein Modellprojekt schon in Delmenhorst. Das führen wir seit 3 Jahren durch. Da fahren nicht medizinische Fachkräfte, das sind medizinische Fachangestellte oder Rettungssanitäter oder Krankenpfleger mit einer Zusatzausbildung raus, sozusagen zu den Patientinnen, zu den Patienten und versorgen die Patienten dort und sind natürlich telemedizinisch auch an eine Ärztin, einen Arzt angebunden. Wenn das Problem an der Stelle oder das medizinische Problem nicht gelöst werden kann, dann fährt natürlich nochmal ein Arzt raus, eine Ärztin raus. Das ist im Modellprojekt Delmenhorst wirklich im Ausnahmefall oder in der Ausnahme nur der Fall gewesen. Und wir gehen davon aus, dass wir das jetzt auch landesweit genauso tun können. Ein zweiter Punkt ist, wir haben schon vor einigen Jahren mit einer Leitstelle zusammengearbeitet, die einen Arzt, eine Ärztin in der Leitstelle tätig hatte. Und auch da hat sich schon gezeigt, dass ganz, ganz, ganz viele Fälle gerade im Bereitschaftsdienst auch telemedizinisch abgearbeitet werden konnten. Sprich, den Patientinnen und Patienten ziemlich schnell und eben auch gut und ausreichend geholfen werden kann.
Da würde ich noch einmal nachfragen wollen. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte, die Telemedizin dann machen, die sitzen in der Bereitschaftspraxis oder in der Notdienstzentrale oder können die sogar auch so etwas wie Homeoffice machen?
Die können auch Homeoffice machen. Also tatsächlich wird es so sein, dass die meisten Ärzte, die Telemedizin machen, dann das von zu Hause aus machen oder aus ihrer Praxis heraus. Also es wird keinen zentralen Ort mehr geben, an dem sie sitzen müssen. Das war eben vor einigen Jahren noch so. Da ging es nur über die Leitstelle, aber mittlerweile sind die technischen Möglichkeiten so, dass die Ärztinnen und Ärzte das eben letztendlich von zu Hause und im Extremfall sozusagen vom Sofa aus machen können. Wichtig ist an der Stelle natürlich, das darf man nicht vergessen, dass der Datenschutz gewährleistet ist, also sprich sozusagen nicht die Familie drumherum sitzt, sondern man wirklich natürlich alleine mit dem Patienten, mit der Patientin spricht, damit eben auch das Vertrauensverhältnis weiterhin da ist. Also ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
Sie hatten ja schon gesagt, dass deutlich weniger medizinisches Personal, also ärztliches Personal vonnöten sein wird. Werden Sie denn auch die Bereitschaftsdienstbereiche, die es heute gibt, anders zuschneiden?
Ja, werden wir tun. Wir haben jetzt so die Größenordnung 70, 75 Bereitschaftsdienstbereiche in Niedersachsen, in denen wir jeweils mindestens einen Arzt, eine Ärztin im Dienst haben. Dementsprechend kommen wir auf diese 85 bis 90 Ärztinnen und Ärzte, die wir gleichzeitig tätig haben. Wir werden uns jetzt an der Krankenhausplanung, die Niedersachsen ja jetzt neu strukturiert wird, orientieren. Das sind 8 sogenannte Versorgungssektoren und in denen werden wir die entsprechenden Fahrdienste dann vorhalten.
Und kommt Ihnen da womöglich die Bundespolitik noch in die Quere?
Ich glaube nicht. Es gibt zwar das Notfallgesetz, was auf der Bundesebene gerade in den Bundestag gebracht wurde. Ich gehe aber, also viele dieser Elemente, die ich gerade angesprochen habe, sind auch in diesem Notfallgesetz vorgesehen. Das Notfallgesetz geht in Teilen noch darüber hinaus, das kritisieren wir auch. Insbesondere sozusagen sollen die Zeiten noch ausgeweitet werden, was in keinster Art und Weise von den Mitgliedern noch abgebildet werden kann neben ihrer Praxistätigkeit. Aber ansonsten wird uns das Gesetz nicht in die Quere kommen. Wir werden das durchziehen, also unsere Reform tatsächlich umsetzen, egal sozusagen, ob das Gesetz kommt oder nicht.
Nochmal eine Frage zum nichtärztlichen Personal. Wo bekommen Sie das her? Haben Sie da Partner, die Sie jetzt angesprochen haben?
Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage an der Stelle und da gab es große Sorgen auch in der Vergangenheit, insbesondere aus dem Bereich der Rettungsdienste, die Sorge hatten, wir wollen ihnen die Rettungssanitäter an dieser Stelle abspenstig machen und die bei uns einsetzen. Das ist nicht der Fall. Wir haben allerdings mit den Hilfsorganisationen gesprochen. Das sind natürlich die geborenen Partner dafür und sie haben uns zugesichert, dass sie noch zusätzliches Personal entweder haben oder zusätzliches Personal ausbilden können, was eine entsprechende medizinische Grundausbildung hat, was eine Zusatzausbildung für den Bereitschaftsdienst dann kurzfristig auch erwerben kann und dementsprechend eingesetzt werden kann. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht in eine Konkurrenzsituation mit der 112 kommen, sondern dass wir tatsächlich ein zusätzliches gutes Angebot machen, ein schnelles Angebot für die Bürgerinnen und Bürger, auch gerade um den Rettungsdienst zu entlasten und Bürger und Bürger, die eben nach 3-4 Stunden möglicherweise den Hausbesuch über den Bereitschaftsdienst nicht erlebt haben, dann nicht zufällig die 112 anrufen. Hier ist es eben einfach wichtig, das Angebot gut zu strukturieren.
Nochmal einmal zurück zu den Ärztinnen und Ärzten. Sie haben ja gesagt, Sie brauchen zukünftig dann deutlich weniger und Sie haben auch die Belastungen angesprochen. Das heißt, viele der Kolleginnen und Kollegen werden sich einfach freuen, dass sie es nicht mehr machen müssen. Aber es gibt ja durchaus auch Ärztinnen und Ärzte, die den Bereitschaftsdienst gerne machen. Was sagen Sie denen? Können Sie die zukünftig weiterhin mit einbinden?
Also unser gesamtes Bereitschaftsdienstkonzept im Hinblick auf diesen Fahrdienst, den ich eben beschrieben habe, wird auf Freiwilligkeit berufen. Das heißt, wir werden keine Ärztinnen und Ärzte mehr zu diesem Fahrdienst, diesem aufsuchenden Dienst einteilen. Es wird noch für den weiteren ärztlichen Dienst, den ich ja schon beschrieben hatte, werden wir noch den einen oder anderen Arzt benötigen. Das heißt also, Ärztinnen und Ärzte, die gerne Bereitschaftsdienst machen, können da an der Stelle dann eben auch auf freiwilliger Basis eingebunden werden. Aber wir benötigen deutlich weniger Ärzte als bisher. Aber die Erfahrungen zeigen auch, 70-80% der eingeteilten Ärztinnen und Ärzte lassen sich jetzt schon vertreten. Das heißt also, die weit überwiegende Masse unserer Mitglieder möchte diesen Dienst ohnehin nicht selber tun und dementsprechend brauchen wir hier eben eine Lösung.
Das heißt, Sie rechnen da mit positiver Resonanz aus dem Berufsstand?
Da gehe ich stark von aus, zumindest ist mit all den Gesprächen und überall dort, wo ich diese Reform und die Überlegungen vorgestellt habe, habe ich positive Resonanz bekommen. Und natürlich wird es den einen oder anderen geben, der es gerne macht und der es eben auch anders aus der Vergangenheit erlebt hat. Aber wir müssen überlegen, wie stellen wir uns für die Zukunft auf? Wie werden wir die ausscheidenden Ärztinnen und Ärzte gerade in der Fläche ersetzen können? Das werden wir nur dann schaffen, wenn wir tatsächlich die nachrückenden Ärztinnen und Ärzte entsprechend entlasten können. Und dazu trägt eben diese Reform im Bereitschaftsdienst sehr, sehr stark bei.
Bleiben noch zwei andere Gruppen, nach denen ich nochmal nachfragen möchte. Zum einen die Bevölkerung. Was erwarten Sie, wie die auf die Reformbestrebungen reagiert? Und was sagt eigentlich die Politik dazu?
Tja, was die Bevölkerung sagt, kann ich natürlich im Moment nur erahnen. Aber ich gehe davon aus, dass die Bevölkerung eine bessere und schnellere Versorgung bekommt als bisher. Im Moment ist es ja so, Sie rufen die 116117 an, kriegen ein Problem, dann wird ein Arzt informiert und der kommt zu Ihnen oder ruft Sie vorher an. Das kann manchmal, je nachdem sozusagen, wie viel Einsätze bei diesem Arzt, dieser Ärztin gerade anstehen, auch mal 2, 3, 4 Stunden dauern. Das wird jetzt ganz anders sein, denn direkt nach dem Anruf der 116117 wird es eine Verbindung in die Telemedizin geben und dementsprechend haben Sie viel schneller einen Arzt-Patienten-Kontakt, der einschätzen kann, wie dringlich ist der Bedarf. Dementsprechend glaube ich sozusagen, dass wir hier tatsächlich eine Verbesserung für die Bevölkerung haben. In der Politik wird es natürlich auch ein gewisses Maß an Skepsis geben und gibt es auch, insbesondere von den Landkreisen. Ich hatte vorhin schon mal das Thema angesprochen, Rettungsdienst, die Befürchtung, dass wir hier im Rettungsdienst zusätzliche Belastungen schaffen. Aber auch hier das Argument, ich denke, dass wir mit der Telemedizin viel, viel schneller auf die gesundheitlichen Probleme der Bevölkerung dann eingehen werden können, als wir es bisher tun. Und dementsprechend, glaube ich, ist es eher zu einer Entlastung des Rettungsdienstes führt. Eine gewisse Skepsis ist natürlich da. Immer wenn etwas Neues, wird es eine Skepsis geben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier wirklich ein gutes Angebot machen. Die Landespolitik als solches, insbesondere unser Sozialministerium, steht hinter der Reform und befürwortet diese auch.
Nochmal zur Konkretisierung. Betrifft die Reform nur die Fahrdienste oder sind auch die Sitzdienste betroffen?
Zunächst konzentrieren wir uns auf die Fahrdienste, weil die Fahrdienste die große Belastung für die Ärztinnen und Ärzte sind. Wir werden aber auch den Sitzdienst neu organisieren. Das werden wir in dem gleich darauf folgenden nächsten Schritt machen. Wir werden uns anschauen, sozusagen, welche Bereitschaftsdienststandorte haben wir noch? Wie werden sie tatsächlich besucht? Und müssen wir sie einschränken? Wir werden uns auch hier orientieren an dem, was auf der Bundesebene schon vorgesehen ist, sprich uns an den Versorgungsstufen 2 und 3 der Krankenhausplanung für den Notfall oder für die Notfallversorgung zu orientieren und nur noch an diesen Krankenhausstandorten dann Bereitschaftsdienstpraxen vorhalten. Bisschen kleines Fragezeichen steht noch dahinter, wie wird die Krankenhausreform jetzt aussehen? Also welche Krankenhäuser werden zusätzlich die Notfallversorgung noch vorsehen. Aber ich gehe davon aus, dass wir von denen, wir haben jetzt so 70, 75 Bereitschaftsdienstpraxen, dann nochmal deutlich runtergehen werden auf eine Größenordnung 50 plus minus.
Das heißt, Sie sparen auch eine Menge Geld oder wie finanzieren Sie diese Reform?
Na, Geld wird diese Reform eher weniger sparen. Letztendlich wird der komplette Bereitschaftsdienst von den niedergelassenen Vertragsärztinnen und Vertragsärzten über eine Umlage finanziert und die ganze Struktur, die ich hier zur Entlastung aufgezeigt habe, kostet natürlich Geld und dementsprechend wird es über die Umlage weiter finanziert werden müssen. Es wird eher teurer, als dass es günstiger wird.
Wenn es teurer wird, wie werden die Ärztinnen und Ärzte darauf reagieren?
Auch das ist eine schwierige Frage. Also wir haben es sehr, sehr klar in der Vertreterversammlung kommuniziert, dass diese Reform zu einer Erhöhung der Bereitschaftsdienstumlage führen wird. Auf der anderen Seite müssen sie keine zusätzlichen Honorare für Vertreterinnen und Vertreter bezahlen, die gar nicht über die Umlage kommuniziert werden. Und dementsprechend wird es unter dem Strich zwar in der Umlage höher, aber letztendlich für den einzelnen Arzt im Portemonnaie eher kostenneutral sein.
Naja, und die Ärztinnen und Ärzte gewinnen natürlich viel Freizeit, nehme ich an. Die haben dann das Wochenende mal für sich und die Familie.
Sie gewinnen nicht nur viel Freizeit, das ist der eine Block, aber vor allen Dingen auch die Belastung, die neben der Praxistätigkeit da ist, die wird entfallen. Und ja, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir hier, weil wir als Erste bundesweit mit diesem Konzept anfangen werden, auch einen absoluten Vorteil haben bei der Niederlassung junger Ärztinnen und Ärzte, die dann sagen, dann lasse ich mich doch lieber in Niedersachsen nieder, wo ich eben keine Verpflichtung zum Fahrdienst habe, als in einem benachbarten Bundesland, wo ich dazu noch x-mal im Jahr verpflichtet werde.
Ja, meinen Sie, dass das so ist, dass das den Nachwuchs ansprechen wird?
Unbedingt, gar keine Frage.
Okay. Ja, 2025 soll es losgehen. Wie sind denn jetzt die konkreten Schritte? Wie weit sind Sie?
Also wir sind jetzt in den entsprechenden Ausschreibungen, also sowohl für die Telemedizin brauchen wir eine Ausschreibung, als auch eben für den Fahrdienst, nicht ärztlich-ärztlich. Das ist entsprechend vorbereitet. Dazu werden dann in den nächsten Wochen die weiteren Gespräche geführt. Und da wir ja schon im Vorfeld durchaus sondiert haben, was der Markt anbietet, wenn man hier an dieser Stelle vom Markt sprechen will, gehe ich davon aus, dass wir jetzt wirklich bis Anfang nächsten Jahres die entsprechenden Gespräche abgeschlossen haben und wir werden dann im zweiten Quartal 2025 tatsächlich umsteigen können.
Das heißt, die Mitglieder der KVN können sich ab Sommer auf ein neues Konzept einstellen?
Ja, das wird schon noch vor dem Sommer sein. Also die Sommerferien werden schon nicht mehr mit der Belastung des Fahrdienstes einhergehen. Also wir werden sicherlich im Mai mit der Umstellung beginnen. Das wird nicht in Niedersachsen komplett von einem Tag auf den anderen geschehen. Wir werden da einige Wochen der Umstellung benötigen. Aber es wird aus meiner Sicht im Mai starten und dann sukzessive einfach auch umgesetzt werden. Jetzt werden noch die Ärztinnen und Ärzte eingeteilt für das Jahr 2025, aber diese Einteilung werden wir dann an der Stelle dann auch zurücknehmen können, sobald wir es tatsächlich, wie man heute so schön sagt, scharf schalten können.
Okay, das heißt, die Urlaubsplanung für den Berufsstand ist vielleicht nächstes Jahr etwas entspannter im Sommer
absolut
zu sehen.
Ja,
das ist doch gut.
Ambulant, relevant, prägnant. Das Wichtigste zusammengefasst.
Ja, Herr Schmidt, wir kommen langsam schon zum Ende. Vielleicht können Sie die Reform des Bereitschaftsdienstes im kommenden Jahr nochmal mit so ein paar Schlagworten, ein paar Stichworten nochmal für sich zusammenfassen. Wo sehen Sie die, wie sagt man heutzutage, Benefits?
Ja, der große Benefit ist für unsere Mitglieder, es wird keine Einteilung mehr zum Fahrdienst geben. Also die Verpflichtung, einen aufsuchenden Bereitschaftsdienst zu tun, wird entfallen. Das ist der ganz, ganz große Vorteil und damit eben natürlich auch die Entlastung für unsere Mitglieder. Wir werden die Telemedizin im Bereich des Bereitschaftsdienstes sehr, sehr stark ausbauen, werden damit auch für die Bevölkerung ein gutes und ein schnelles Angebot machen, was in den allermeisten Fällen eben ein ausreichendes Angebot sein wird mit eben der EAU und auch dem insbesondere dem E-Rezept. Wir werden in einem zweiten Schritt die Bereitschaftsdienstpraxen in der Anzahl reduzieren, um an den verbleibenden Standorten dann auch ein gutes und sicheres Angebot für die Bürgerinnen und Bürger zu machen und aus meiner Sicht dann ein wirklich gutes Rundumpaket zu haben, einerseits mit der Entlastung der Ärztinnen und Ärzte und andererseits aber auch mit einer weiterhin guten Versorgung für die Bevölkerung, die eben nicht zu einer Mehrbelastung an anderen Stellen im Gesundheitswesen führt. Weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Unsere Bereitschaftsdienstreform soll nicht dazu führen, dass jetzt hier die Notfallambulanzen der Krankenhäuser oder auch der Rettungsdienst zusätzlich belastet werden. Die wollen wir gerade entlasten und das ist durch den Zugang über die Telemedizin, glaube ich, genau der Weg, den wir für die Zukunft gehen müssen.
Ja, Herr Schmidt. Vielen Dank. Ich glaube, Sie haben einen guten Einblick gegeben in Ihre Reformbemühungen und was auf die Ärztinnen und Ärzte im nächsten Jahr zukommt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Reform. Ich denke, wir werden das Thema in diesem neuen Podcast auch im nächsten Jahr sicherlich nochmal aufgreifen und dann mal nachhorchen, wie es so läuft, wie es gestartet ist, was die Ärztinnen und Ärzte sagen und wie es auch in der Bevölkerung ankommt. Da bin ich schon gespannt. Ich denke, da kommen wir vielleicht nochmal ins Gespräch. Vielen Dank erstmal bis hierhin für Ihren Besuch. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren, dass Sie dieser ersten Folge unseres neuen KVN-Podcasts gefolgt sind. Wir werden im nächsten Jahr wiederkommen, einmal im Quartal. Wir wollen parallel erscheinen zu unserem neuen KVN-Magazin. Das wird im nächsten Jahr viermal erscheinen. Und der Podcast wird dieses gedruckte und digitale Magazin dann noch sozusagen im Bereich des Audio ergänzen. Und wir hoffen, Sie haben Spaß daran und hören uns weiterhin zu. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank auch von mir und tschüss.
Ambulant Relevant ist ein Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen für die rund 16.000 landesweit niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen sowie Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Redaktionelle Verantwortung Lars Menz. Produktion Theo Wurth. Neue Episoden hören Sie auf kvn.de.